Der zweite Korintherbrief, Kapitel 6, vom 16. Vers bis zum 1. in Kapitel 7. Was hat der Tempel Gottes für Gleichheit mit den Götzen? Ihr aber seid der Tempel des lebendigen Gottes. Wie dann Gott spricht, ich will unter ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht aus von ihnen, sondert euch ab, spricht der Herr, und rühret kein Unreines an, so will ich euch annehmen und euer Vater sein, und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, spricht der allmächtige Herr. Dieweil wir nun solche Verheißungen haben, meine Liebsten, so lasset uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und fortfahren mit der Heiligung in der Furcht Gottes. Soweit. Lasst uns noch einmal die Augen schließen im Gebet. Herr Jesus, nehme du unsere Herzen und Sinne gefangen. Rede du zu uns, du, der lebendige Gott. Du weißt, was ein jeder unter uns braucht. Du weißt auch, was dieses Land braucht. Und wir bitten dich, dass du dich unser erbarmen wollest. Dass du ein Feuer anzünden wollest hier in unseren Herzen heute Abend. Das brennen wird, fach es an, durchs ganze Land und angrenzenden Ländern bis zu den Enden der Welt, zu deiner Ehre. Amen. Heute Abend möchte ich über das Wort reden und ich will unter ihnen wohnen. Das ist ein Wort aus dem Munde Gottes. Das Begehren Gottes ist unter uns zu wohnen. Soll ich sagen, seltsamerweise haben wir das Verlangen, dass wir einst in den Himmel kommen. Und unser Ziel ist, ach Herr, mach es nur mit meinem Ende gut, dass ich doch in den Himmel kommen kann. Und wenn ich auch nur der Hüte hinten im Himmel bin, das genügt mir. Nun, dass der Mensch den Himmel erreicht, das ist nicht etwas Kleines. Ich schließe mich auch damit ein und sage, hey, schenke, dass ich dir treu bin, bis ans Ende, dass ich auch das Himmelreich erbe. Aber, lieben Freunde, es gibt noch mehr als das. Es gibt viel mehr als nur das. Herr, mach es mit meinem Ende gut. Es ist Gottes Ziel, dass es nicht nur mit unserem Ende gut geht, sondern dass er unter uns wohnt. Nicht nur, dass wir einst in den Himmel kommen, sondern dass er jetzt schon zu uns kommen kann, dass er unser Gott sein kann, indem er unter uns wohnt und unter uns wandelt. Das ist das Herz Gottes. Das ist das Verlangen des lebendigen Gottes. Er will unter uns wohnen. Bei der neuen Erde heißt es, und neuen Himmel, sieht man's neue Jerusalem herabfahren vom Himmel auf die Erde. Sagt, siehe da die Stätte Gottes unter den Menschen und Gott wird unter ihnen wohnen. Aber hier im Korintherbrief ist das nicht die Rede von der neuen Erde und vom neuen Himmel, sondern jetzt schon, dass wir das erleben. Und lieben Freunde, In Erweckungszeiten erlebt man genau das, die Gegenwart Gottes unter uns. Wo Gott sich in großer Kraft, in seiner Allmacht und in seiner Herrlichkeit und Heiligkeit offenbart und unter den Menschen wohnt. Erweckungszeiten sind wunderbare Zeiten. Die schönsten und besten Zeiten in dieser Welt. Sein Vorgeschmack von Himmel. Wir sind Gott überaus dankbar, dass wir jetzt durch seine Gnade im 25. Jahr der Erweckung sind. Und es ist unser Gebet, dass das nicht aufhört. Bis zu dem Kommen des Herrn. Man kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass das noch lange dauern wird. Sei es, wie es will. Habe ich gesagt, Herr, schenk doch zu meiner Lebzeit, dass es so bleibe. Und auch nach meinem Tode, wenn das sein soll, dass es fortfahre. Erweckung sollte das Normale sein für die Kirche Jesu Christi. Ich kann es mir nicht denken, wenn Gott in seiner Allmacht und Herrlichkeit unter den Menschen wohnt und unter ihnen wandelt, dass nichts geschieht. Dass da die Herzen nicht entflammt werden mit dem Feuer Gottes, mit dem Feuer der Liebe Gottes, der Herrlichkeit Gottes. 4 Jahre nach der Erweckung suchten wir nach einem Ort, wo wir eine Missionsstation bauen konnten. 4 Jahre haben wir gewartet. Nach 4 Jahren haben wir einen Ort bekommen, 18 Kilometer entfernt von dem Ort, wo die Erweckung begann. Wenn ich sage Erweckung, meine ich nicht, wo tausende Menschen sich versammeln, wo große Menschenmengen sind, sondern wo Gott gegenwärtig ist, dass Gott herabfährt vom Himmel und unter seinem Volk wohnt. Und als wir einen Ort 18 Kilometer entfernt bekamen, sagte ich, Herr, wirst du auch dort Erweckung schenken? Oder bleibt die hier an diesem Ort? Und fast mit Zittern und Zagen ging ich dorthin. Aber ich sagte, Herr, und wenn ich in einer Lehmhütte leben muss, in einem Raum, der keine Fenster hat, solange du gegenwärtig bist. Das ist all, wonach mein Herz schreit. Das ist alles, worum es geht. Wir fragen nicht nach Gold oder Silbe, wunderschöne Sachen und Häuser, sondern dass Gott gegenwärtig ist. Und unser erstes Haus und unsere erste Küche war buchstäblich eine Lehmhütte ohne Fenster. Mit einer hohen Wand, eine andere 2/3 hoch und eine andere nur halb. Keine Tür, keine Fenster. Aber die Herrlichkeit, um Gott zu erleben, dass er gegenwärtig ist. Wie er gewirkt hat, die Menschen gebracht hat. Ich werde das nie vergessen, der erste. Sie wissen, als die Erweckung begann, am originalen Ort Mapumulu, war die erste Person, die kam, eine Hexe. Die sagte, ja, ich bin gebunden mit Ketten der Hölle. Kann Jesus mich befreien? Ich konnte das nicht verstehen. Ich sagte, wer hat mit ihnen geredet? Wer hat gepredigt? Wo waren sie? Sie sagt, keine. Da war es Gott, der durch seinen Geist die Menschen ergriff und sie brachte. Und sie kamen unaufhörlich Tag und Nacht bis zum heutigen Tag. War eine göttliche Anziehungskraft. Der Herr Jesus hat gesagt, wenn ich erhöht bin, werde ich alle Menschen zu mir ziehen. Und das kann der Herr. Zu Pfingsten hat er das gemacht, die Menschen zu sich gezogen. 3000 sind am ersten Tag zum Glauben gekommen. Dieselbe Kraft ist auch heute noch wirksam. Das Thema dieser Tournee ist, Jesus lebt. Jesus lebt. Als wir in Deutschland waren, da sagte eine zu mir, ach, weißt du musst das verstehen. Als wir von der Erweckung hörten, hörten wir, dass da auch Menschen sind, die von Toten erweckt sind. Das muss man den modernen Menschen nicht sagen. Das kann er nicht glauben. Das müssen sie doch verstehen. Darum heißt es, dass die Erweckung von unten ist. Ich sage, das ist eine Schande, dass man das dem Satan zuschreiben kann und glauben kann, dass der Satan das schaffen kann, aber nicht der lebendige Gott und der allmächtige Gott. Ein Christ sollte sich schämen, solches über seine Lippen zu bringen. Aber so weit sind wir, dass wir den Teufel mehr Ehre geben als den lebendigen Gott. Der Satan kann es, von unten kann das, aber nicht von oben. Wir leben in einer schlimmen Zeit. Aber möge Gott schenken, dass die Christenheit aufs neue Ostern feiert. Wir haben neulich gefeiert. Er lebt. Aber das genügt nicht, dass er lebt, wenn Sie es nicht erlebt haben. Haben Sie das schon erlebt? Es wäre jetzt gut, wenn wir beginnen können mit dem ersten und durch die erste Reihe, zweite Reihe. Aber das können wir wohl nur in der Ewigkeit tun, weil wir hier Uhren haben und die Sonne nicht stille steht. Und sagen, nun erzähl mal, wie haben Sie erlebt, dass er lebt? Sollte eine Tatsache sein in unserem Leben, dass der allmächtige Gott unter uns wohnt, dass er unter uns wandelt, dass er unter uns wirkt. Und können Sie verstehen, dass das Herz schrie und sagte, Herr, und wenn ich im Wald schlafen muss und wenn ich in einer Lehmhütte bleiben muss, solange du gegenwärtig bist. Kennen ja den alten Gesang, Gott ist gegenwärtig. Der allmächtige Gott in unserer Mitte. Und wie wunderbar ist das, wenn er in der Mitte ist. Und als wir dort am neuen Ort waren, der erste Mensch, der kam, war ein Zauberer, der getragen wurde auf einem Stretcher. Und da fiel mir fast der Mut in meine Schuhe. Ich sagte, ach Mensch, nun wird ein todkranker Mann gebracht, der wird sterben. Und dann heißt es, Gwabulalabantu. Nun kennen Sie kein Zulu. Gwa Sitza Bantu bedeutet, Gwa ist wo, Sitza Hilfe, Bantu Menschen. Verstehen Sie, was das bedeutet? Gwabulalabantu ist Gwa, wo, Bulala getötet, Menschen. Jetzt wird es heißen, wenn dieser stirbt, das ist der Ort, wo Menschen getötet werden. Dann kommt kein Zulu wieder. Bei den Zulus, die schauen nur einen Menschen an oder sehen, was geschieht, dann hat man einen Spitznamen. Und dann heißt es, da werden Menschen getötet. Ich sagte, Herr, wie kannst du das zulassen, dass solch eine kommt? Wissen Sie, ich sage oft im Scherz, ich habe eine Gabe, die sehr wenige Menschen haben in dieser Welt. Nun spitzen Sie Ihre Ohren und hören, was diese Irrlehre sagt. Ich habe eine Gabe, die wenige Menschen haben. Und wissen Sie, welche eine Gabe das ist? Alles, was ich bekomme, bekomme ich auf schwerstem Wege und unter den unmöglichsten Umständen. Oft sage ich, hey, warum ist das? Bei einigen scheint alles so leicht zu kommen und geschehen. Aber der Herr, der nimmt mich immer erst durch den Scheuersack. Und als dieser Mann kam, sagte, könntest du für mich beten? Ich sage, so, erst die Nase und dann die Brille. Vordem wir beten, wie sieht's aus mit deinem Leben? Hast du dich schon mit Gott versöhnt? Bist du schon gewaschen im Blute des Lammes? Ist Jesus schon eine Wirklichkeit in deinem Leben? Sagt, den kenne ich nicht. Er lieferte sich den Herrn Jesus aus, glaubte an ihn, bereinigte sein Leben. Und was geschah? Als er Jesus erkannte, wurde er gesund an Geist, Seele und Leib und stand auf. Die ersten fünf Männer, die kamen, die Gott brachte, vier von den Männern waren lahm, konnten nicht gehen. Und da ihn jede, nachdem er den Herrn Jesus aufnahm, war gesund. Sündige ich, wenn ich Ihnen dieses sage? Ich hoffe, dass Sie keinen Anstoß nehmen. Ich tue das absichtlich, dass Sie erkennen, auch hier in der Schweiz, dass Gott heute noch ein allmächtiger Gott ist. Der kann die Lebendigen töten und die Toten auferwecken. Und wir sagen, das brauchen wir nicht. Sie brauchen das nicht. Wo ist Ihre Jugend heute? Warum gibt es in Bern Drogensüchtige? Und dann sagen Sie, wir brauchen das nicht. Ich bin nicht ein Mensch, der wundersüchtig ist. Ich musste in Pretoria in eine Versammlung reden über ich glaube an Wunde. I believe in miracles. Da bin ich aufgestanden und habe gesagt, lieben Freunde, ich glaube nicht an Wunde. Ich bin kein Mensch, der an Wunde glaubt. Aber ich glaube an den, der die Wunde tut. Und das ist Gott. Ich glaube an ihn, nicht an die Wunde. Und das vertrete ich bis zum heutigen Tage. Aber ich kann Ihnen dieses vergewissern, wenn Gott gegenwärtig ist, dann geht es über Bitten und Verstehen. Dann verherrlicht er seinen Namen und den allmächtigen Gott brauchen wir heute noch. Keiner soll mir sagen in Europa, den brauchen wir nicht. Da frage ich die Eltern, wo sind die Kinder? Die leben in wilder Ehe. Nicht einmal vom Altar Gottes gestanden und sich und Gott die Treue geschworen. Geht's bergab? Wo sind wir moralisch? Was ist geworden aus dem Westen? Ein unsittlich Volk. Und wir sind die christlichen Nationen. Wir sind die Verkündiger des Evangeliums. Wir haben die Welt missioniert. Und Gott sagt, wisset ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid? Dass Gott unter euch wohnen will? Möge Gott schenken, dass wir dies in der rechten Perspektive sehen. Und nicht nur, dass ich einst in den Himmel komme. Liebe Gott, mach's nur mit meinem Ende gut. Nicht mit dem Ende. Mach es heute gut. Und dass der morgende Tag gut verläuft. Unter Jung und Alt. Dass Gott unter uns wohnen kann. Dass wir, der Tempel, die Wohnung Gottes sind. Sie waren doch in den Häusern von Königen und führen diese Welt. Wie sehen die Häuser aus? Waren Sie schon im White House? Waren Sie schon in anderen Ländern? Vielleicht haben Sie die Königin schon mal besucht und in ihrem Palast waren Sie schon und in anderen Häusern oder von reichen Leuten. Wie sieht das aus? Glänzend. Wenn das unter diesen Leuten so aussieht, wie sollte der Tempel des lebendigen Gottes, des dreimal heiligen Gottes aussehen? Und wissen Sie, dass Sie der Tempel sind? Sie erwarten doch nicht, dass man Gott in einen Schweinestall setzt. Da gehört er nicht hin. Der Tempel Gottes soll heilig sein. Gott unter uns, in unsere Mitte. Lesen Sie mal im 3. Mose. Kapitel 10 von Vers 1, als die zwei Neffen des Mose, Nadab und Abihu, tot niederfielen, da sagte Mose zu seinem Bruder Aaron, Bruder, dies ist, was Gott uns sagte, dass er sich als der Heilige erweist, denen, die ihm nahe sind. Nun, lieben Freunde, als die zwei jungen Männer fremdes Feuer brachten, wurden sie mit dem Tod bestraft. Gott hat es nicht geduldet. Gott war unbarmherzig. Hat ihnen keine Warnung gegeben. Die fielen tot nieder, wie der Anania und Sapphira. Die brachten auch neues, fremdes Feuer in die Gemeinde Jesu Christi hinein. Lieben Freunde, das können wir tun, wenn die Kirche gottlos ist. Wenn Gott nicht gegenwärtig ist, dann können wir mit unserem Hurenleben und mit unseren Lügen und Betrügen und Stehlen in die Gemeinde hineingehen und in die Kirche. und werden leben und werden es überleben. Aber wenn Gott gegenwärtig ist, duldet er das nicht. Er straft die Sünde durch den Heiligen Geist. Wie viel mehr, wenn wir sagen, wir sind voll Geistes, soll es dann noch Raum geben für den Satan, für die Welt, für die Sünde? Soll es dann noch Raum geben für Unversöhnlichkeit und Lieblosigkeit, wo es heißt, dass wir uns einander inbrünstig lieben sollen und sagen, nein, lass ihn man gehen, ich gehe meinen Weg. Dass man sagt, wird das hohe priestliche Gebet im Johannes 17 je in Erfüllung gehen. Der Herr Jesus hat gesagt, ich danke dir, Vater, du hörst mich alle Zeit am Grabe des Lazarus. Aber oft sagt man sich, Herr, wird der Vater wohl dein Gebet hören? Vater, mache sie eins, dass sie so eins sind, so wie du und ich eins sind, so wie die Dreieinigkeit eins ist. Das sind aber Sachen, die wir klar ins Auge sehen müssen und uns fragen, stimmt das unter uns oder nicht? Und wenn es nicht stimmt, müssen wir uns bekehren. Der Heide muss sich bekehren und die Christen müssen sich bekehren. Wir alle. Im Petrusbrief, da heißt es, das Gericht Gottes beginnt beim Hause Gottes. Im Neuen Testament wird kein Gebäude Haus Gottes genannt. Stephanus sagte, was für ein Haus wollt ihr für Gott bauen? Gott wohnt nicht in einem Haus mit Händen gebaut. Wenn wir eine Kirche sehen oder einen Versammlungsraum, sagen wir Gotteshaus. Wir können es ja so nennen, aber es ist nicht das wahre Gotteshaus. Das Gotteshaus wird mit lebendigen Steinen gebaut, wo jeder Gläubige ein lebendiger Stein ist. Und Gott will unter uns wohnen und unter uns wandeln. Gelingt es ihm? Wir sagen, ja, werden wir in den Himmel kommen? Ich weiß nicht, sagt manche. Die selige Gewissheit sollten wir haben. Aber wenn man fragt, wird es Gott gelingen, unter uns zu wohnen? Da muss man auch sagen, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wird er. Hier heißt es eine Bedingung. Da heißt es, dieweil wir, ihr Liebsten, Gott nennt uns die Liebsten. Gestern Abend haben wir über die Liebe Gottes gesprochen in Chur und haben gesagt, wenn Gott seinen eingeborenen Sohn für uns gegeben hat, wie sollte er mit ihm uns nicht alle schenken? Wir, die wir an den eingeborenen Sohn Gottes glauben, sollten die reichsten Menschen dieser Welt sein. Wie sollte er mit ihm, mit Jesus, nicht alles schenken? Nun, dieweil wir solche Verheißungen haben, ihr Liebsten, so lasset uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und fortfahren mit der Heiligung in der Furcht Gottes. Haben Sie sich schon gereinigt? Lasset uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes. Das sind Fleischessünden, die mit dem Leib zu tun haben. Und Geistessünden, Gedanken, die unseren Geist beschmutzen, unser geistliches Leben verunreinigen. Und dann heißt es, rühret nichts Unreines an. Kann man das fassen? Rühret kein Unreines an. So will ich euch annehmen. Wir sollen Gott den Weg bereiten, indem wir uns reinigen von aller Unreinigkeit, indem wir uns abkehren von allem Bösen und heißt sogar von den bösen Menschen. Selig ist der, der nicht sitzt, da die Spötter sitzen. sondern Gemeinschaft haben mit den rechten Leuten und nicht mit den Fiktierten. Da müssen wir unterscheiden. Und dann auch unser Leben reinigen. Und Erweckung ist, wenn Gott unter den Menschen wohnt, wenn Gott unter den Menschen wirkt und wandelt und sie seine Söhne und seine Töchter sind. Ich bin überaus dankbar, dass nach 25 Jahren ich berichten kann, dass wir den lebendigen Gott noch täglich erfahren können. Ich werde Ihnen mal einiges sagen. Eine junge Christin die lebte ein christliches Leben. Jeder kannte sie als Christin. Die zeugte von Jesus. Die verkündigte Jesus. Aber sie erkrankte. Ihr Bauchleib schwoll so sehr, dass man befürchtete, dass der platzen könnte. Sie ging von die Christen beteten mit ihr. Sie ging von einem Spital zum anderen. Wir haben einen Chefarzt hier. Ich bin Gott dankbar für jeden gläubigen Arzt. Aber die Ungläubigen, es ist höchste Zeit, dass sie sich auch bekehren. Weil sie können dummes Zeug reden. Die sagten diesem Mädchen, bist du verheiratet? Nein. Bist du noch Jungfrau? Ja. Das ist dein Fehler. Du musst einen Freund haben. Dann vergeht diese Krankheit, weil sie nichts anderes finden konnten und meinten, das ist. Und so gibt es viele Ärzte, sogar in Südafrika, die dummes Zeug reden. Und lieben Freunde, nach langer Zeit, was geschah, als sie in schlimmen Schmerzen war und was, da kam die Sache ans Licht. Über lange Zeit war sie, wie der Judas Ischariot, ein Dieb, der sich Jünger Jesu nannte, aber in dem Finanziellen untreu war. Sie war ein Dieb, der hat gestohlen. Gestohlen. Und da kam das ans Licht. Immer wieder erlebt man das, dass wenn Menschen in der Gemeinde Gottes, wo Gott gegenwärtig ist und zugegen ist, dass solches geschieht. Vor einiger Zeit ein anderes junges Mädchen. Dann kommt Gott mit seinem Gericht. Aber aus Liebe gebrauchte die Rute. So wie in der Korinther-Gemeinde, wo eine in fleischliche Sünde fiel. Solche Sünde, dass Paulus sagte, solches geschieht nicht einmal unter den Heiden. Ist doch schlimm, dass der Christ imstande ist und den Mut hat, zu sündigen, wie ein Heide es nicht wagen wird. Und dann hat Paulus dem den Teufel übergeben, sodass der Leib vernichtet wurde, aber die Seele gerettet wurde. So züchtigt Gott uns denn auch. Aus Liebe, sodass wir nicht gar vergehen. Und dieses junges Mädchen, die sank im Chor, im Kirchenchor. Die betete und sank. Und dann erkrankte sie und war von Sinnen, wurde ganz verrückt. Sie brachten sie zur Missionsstation und wir sagten, junges Mädchen, wenn dir geholfen werden soll, dann bringe deine Sache mit Gott ans Licht. Und sie bereinigte ihr Leben, soweit wir sehen konnten. Es wurde mit ihr gebetet, sie wurde gesund. Sie ging zurück nach Haus, war kerngesund. Die sank weiter. Und nach einiger Zeit wurde sie so durcheinander und so verrückt, dass sie gebunden und gehalten werden musste. Und in ihrem verrückten Zustand brachte sie ihre Sünden ans Licht. Sie hatte sich vor dem bereinigt, aber nicht die ganze Wahrheit ans Licht gebracht. Sie hatte im Geheimen einen Freund. Die trafen sich im Geheimen und haben sogar zusammen gesündigt. Und was geschah? Die ist bis zum heutigen Tag ganz von Sinnen. Und die Christen sagen, was? Lasst uns fortfahren in der Heiligung, in der Furcht Gottes. Wenn Gott gegenwärtig ist, dann wirkt er. Anania und Saphira, als sie zu Tode fielen, kam eine gesunde Furcht Gottes über ihnen. Und die Christen sagten sich, das dürfen wir nicht dulden. Nicht, wenn Gott unter uns ist. Dann kann man sich das nicht leisten. Lieben Freunde, wir haben die Prediger Südafrikas gefragt, wen wählet ihr, Gott oder Baal? Ich möchte Sie heute Abend fragen, was wählen Sie, Gott in unserer Mitte oder die Sünde in unserer Mitte und Gott ferne? Möchten Sie ein Leben mit Gott? Möchten Sie ein Tempel Gottes sein? Möchten Sie Gott in Ihrer Mitte haben? Wenn Sie Ja sagen, dann bereinigen Sie Ihr Leben. Bereinigen Sie sich von allem Unreinen. Dann lasst uns tun, was die Bibel sagt. Und freudig und getrost wissen, dass wir die Liebsten sind. Dass Gott sagt, ihr Liebsten, reinigt euch von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes, dass wir wahrlich eine Brautgemeinde Jesu Christi ist, die fleckenlos ist, wie eine Braut in ihrem Brautkleid, das fleckenlos ist, mit einem Schleier, das davon zeugt, dass sie Jungfrau ist. Sie kennt keinen Mann und keinen anderen. Sie ist dem treu, mit dem sie sich verlobt hat. Dass Jesus Christus unser Ein und Alles ist und dass wir kein Verhältnis haben mit einem anderen Götzen. Dass er der Erste und der Letzte in unserem Leben ist. Dass ihm unsere Treue gehört. Ich glaube, dass nur die in den Himmel kommen, die ein Tempel Gottes gewesen sind in dieser Welt. Wir können nicht erwarten, dass Gott uns aufnimmt in den Himmel, wenn wir ihn nicht aufgenommen haben hier. Zum Schluss, Sie haben es vielleicht gehört, ich habe ein Ausschnitt aus einer russischen Zeitung, den bekanntesten Zeitungen in Russland, war eine interessante Geschichte, wo einige Russen sagen, wir glauben nicht daran, dass es einen Himmel gibt. Wir glauben auch nicht, dass die Bibel Gottes Wort ist, aber wir glauben, dass es eine Hölle gibt. Nun, wie sind sie dazu gekommen? Es ist doch wunderbar, wie Gott wirken kann und wie er sich Menschen offenbaren kann. Gott kann auch mit den Russen reden. Die Russen haben gebohrt 14,6 Kilometer tief. Und in einem Schreiben wurde gesagt, mit den Norwegen haben sie gebohrt. Und als sie 14,6 Kilometer tief waren, da plötzlich lief der Bohrer ganz leicht, als ob in eine Höhlung war. Und dann zeigt es auf ihren Instrumenten, dass es eine furchtbare Glut ist. Nun, wir wissen ja, dass wir auf einem kochenden Kessel sitzen. Nun, als sie durchbohrt hatten, kam ein gewaltiger Dampf heraus. Und als der Dampf herauskam, ein furchtbares Untier, das sie gesehen haben und durch die Luft schrie. Und dann hörten sie Stimmen der Menschen, Millionen, sagen sie, die in der größten Pein waren und schrien. Einige, die zugegen waren, liefen davon. Einige blieben zurück. Sie sagten, da ist wohl ein Fehler mit unseren Instrumenten. Da stimmt etwas nicht hier. Und prüften alles nach. Und als sie es nachgeprüft haben, nein, alles funktioniert recht. Und da hörten sie die Menschen in der Qual. Ich sage nun nicht, dass das die Hölle war. Die Russen sagen, sie haben die Decke der Hölle durchbohrt. Es gibt eine Hölle. Ich sage das nicht. Was ich sage, ist dieses. Gott hat sich ihnen offenbart und redet zu ihnen. Ob das die Hölle ist oder nicht, ist von keiner Bedeutung. Aber was mir von Bedeutung ist, dass Gott zu ihnen geredet hat. Und wenn sie den Schrei und Pein dieser Menschen erklären, dann geht es einem durchs Herz. Die Hölle wird eine Wirklichkeit, die ewige Verdammnis, dass man sagt, oh Menschen, wenn wir nicht hören, was Jesus uns gesagt hat, lass uns jetzt hören, was die Kommunisten uns sagen. Ein Professor, skandinavischer Professor, war in Amerika. Das plötzlich veröffneten die amerikanischen Zeitungen es. Und er sagt, ach, die Amerikaner, die können so naiv sein und so töricht, dass sie solch ein Märchen glauben und dass sie das in ihren Medien berichten. Als er zurückging nach Skandinavien, fand er in den schwedischen Zeitungen, in den norwegischen Zeitungen das Gleiche. Das Gleiche. Gott kann mit allen Völkern reden. Eines glaube ich, dass dies eine Zeit ist, wo Gott die kommunistischen Völker eine Chance gibt und eine Gelegenheit, um sich zu ihm zu wenden. Wir haben ein Buch, das in der russischen Sprache geschrieben ist, über die Erweckung. Und in ganz kurzer Zeit sind schon 100.000 Bücher erschienen. Und die schreien nach dem Buch. Sagen, wir wollen das hören. Wir möchten Erweckung haben in Russland, dass Gottes Geist da mächtiglich wirken kann. Lieben Freunde, es gibt einen Himmel. Die Russen sagen, es gibt keinen Himmel. Sie glauben an eine Hölle, aber nicht an einen Himmel, sagen sie. Es gibt einen Himmel. Es gibt aber auch eine Hölle. Und wir sind in Todesgefahr, wenn Gott nicht unter uns ist, dass wir auch da belanden. Lasst uns doch die Toren und Türen des Herzens weit öffnen, dass Gott einziehen kann, dass Jesus einziehen kann und bei uns wohnen und dass wir als Tempel Gottes nicht einen leeren Tempel sind, sondern dass Gott in unserer Mitte ist. In der Offenbarung finden wir 7 Sendschreiben. Das sind Briefe, die der Herr geschrieben hat, als er zur Rechten des Vaters saß, vom Himmel her an seine irdische Gemeinden, an die Gemeinden. Und in eine Gemeinde schreibt er in einem Sendschreiben: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wie ist das möglich? Gemeinde Jesu, und er ist draußen. Besteht da nicht die Möglichkeit, vielleicht, dass auch heute der geistliche Tempel Gottes leer ist und dass Gott draußen steht? Lasst uns ihn hineinnötigen. An diesen Tagen waren wir an einem Ort und wurden begleitet nach einem Haus, und als wir dort kamen, war der Schlüssel nicht da. Da mussten wir draußen stehen. Da sagte ich so, das war kalt, wir mussten draußen stehen. Und ich dachte, Herr Jesus, ist dieses, was du erlebst, draußen in der Kälte, in der Fremde, es ist dein Haus, aber draußen? Nun, Nun lasst uns mal als Gemeinde das vergessen. Wie steht's bei Ihnen persönlich? Ist Gott im Herzen oder ist er draußen? Was ist da? Ein Freund, eine Freundin? Ein Homosexuelle? Drogen? Lügen und Betrügen? Sünde? Gar vielleicht einen Teufel? Warum steht Jesus draußen und ist nicht drinnen? Wisset ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid? Welch eine Sünde und Schande, wenn wir als Tempel Gottes Gott draußen lassen und nicht hineinnötigen. Lasst uns dann heute Abend uns reinigen von aller Unreinheit. An Leib und Seele fortfahren in der Furcht Gottes und in der Heiligung, dass es auch wahr ist unter uns, Gott unter den Menschen. Er wohnt und wandelt unter ihnen. Lasst uns beten. Herr, du weißt, wie es um uns steht, um einen jeden hier heute Abend. Du weißt, wo du stehst, draußen oder drinnen. Du weißt, was vor sich gegangen ist, dass du deinen Tempel verlassen musstest. O Herr, lass jeder an seine eigene Brust schlagen heute Abend. Schenke, dass ein jeder seine Stimme vernimmt. Ihr Liebsten, wir sind von Gott geliebt und sind ihm so teuer und wert, dass er seinen eingeborenen Sohn für uns gegeben hat in den Tod. Welch eine Liebe! Wie kostbar müssen wir ihm sein! Und Herr, schenke doch, dass keiner unter uns sein Herz verstockt und sich nicht reinigt und heiligt und fortfährt in der Heiligung, in der Furcht Gottes. Möge dieser heutige Abend dazu dienen, um unsere Seelenheil willen und zur Ehre deines Namens. Und wie du sagst, du willst unter uns wohnen. Möge dein Wille geschehen in unserem Leben, so wie im Himmel. Amen.